aus Matthäus 19, ab Vers 27 bis zum Kapitel 20, 16. Ja. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es 100-fältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er aber um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste Stunde und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und empfingen jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast uns gleichgemacht, die wir die Last und die Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum so neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
Frage an unsere Bibel-Workshop-Teilnehmer: Was müssen wir beachten, wenn wir einen Text richtig auslegen wollen, wenn wir den richtig verstehen wollen? Was ist da wichtig? Ja, stimmt, Kontext hat jemand gesagt, das ist richtig. Kontext ist ganz wichtig. Und deswegen haben wir nochmal im Kapitel 19 angefangen zu lesen. Da kam ja dieser reiche, einflussreiche, angesehene, mächtige Mann im besten Alter zu Jesus. Und dem fiel es schwer, seinen Besitz loszulassen und Jesus zu folgen. Und dann hat Jesus gesagt: Schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Und er hat gesagt: Für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott sind alle Dinge möglich, im Vers 26. Errettung ist nicht Menschenwerk, Errettung ist Gottes Werk. Das Prinzip ist nicht Gerechtigkeit, was wir getan haben oder nicht getan haben oder was wir uns verdient haben. Das Prinzip ist nicht Gesetzlichkeit, sondern Gottes Prinzip ist Gnade. Es geht um das, was Jesus für uns getan hat. Ein unverdientes Geschenk. Und dann hat Petrus Jesus geantwortet und im Prinzip gesagt, im Vergleich zu diesem reichen, angesehenen Überflieger haben wir alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was bringt uns das? Was kriegen wir dafür? Und das offenbart eigentlich wieder so ein gesetzliches Denken, so ein Verdienstdenken, so ein Anspruchsdenken. Und Jesus hat gesagt, ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr werdet mit mir herrschen. Und in Vers 29, und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Es wird es wert sein. Ihr werdet belohnt werden. Nicht unbedingt materiell. Man hat uns nicht versprochen, dass wir alle reich sein werden, wenn wir ihm nachfolgen. Manchmal kostet es uns viel Geld, materiell. Obwohl er auch versprochen hat, dass er uns versorgen wird, wenn wir sein Reich zuerst suchen. Aber vor allem geistig werden wir reich sein. Gemeinschaft mit Gott. Frieden, der alle Umstände übersteigt, der unser Verstehen übersteigt, die Familie Gottes und so weiter und so fort. Es wird hundertfach wert sein, hat Jesus gesagt. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Wir werden gesegnet sein über alle Vorstellungen, wenn wir Jesus folgen, aber viele Erste werden Letzte sein und viele Letzte werden Erste sein. Und daraufhin erzählt Jesus ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine irdische Geschichte, die eine geistliche Wahrheit illustriert. Und dieses Gleichnis, wie ihr gehört habt, endet wieder mit dieser Aussage, so werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte sein, im Vers 16. Also diese Geschichte dazwischen, zwischen diesen beiden Aussagen, illustriert uns also dieses Prinzip. Erster oder Letzter, das kann jetzt zeitlich gemeint sein in der Reihenfolge. Erster und Letzter. Es kann aber auch im Sinn von Status gemeint sein. Also der Erste wäre der Hohe, der Große, der Angesehene, der Sieger, der Wichtige. Und die Letzten, die wären so die Geringen, die Loser, die Unwichtigen, die Unangesehenen, die Verachteten. Und ich glaube, in dieser Geschichte sind so beide Bedeutungen kombiniert eigentlich. Wie immer ist es eine sehr vertraute Geschichte. Jesus sagt, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Hausherrn, der ganz früh morgens hinausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. In manchen Übersetzungen ist es zum Beispiel mit Gutsherr übersetzt. Das ist wirklich die bessere Übersetzung für uns heute. Also dieser Hausherr war der Eigentümer, war der Leiter einer Familie und eines landwirtschaftlichen Betriebes, die dieser angeschlossen war. Das Haus hatte ja damals auch nicht nur die Kinder, die Oma, den Opa, vielleicht Cousin, Onkel, Tanten erfasst, sondern auch noch Knechte und Mägde, Angestellte, so wie es bei uns auch früher war. Und dann gab es Tagelöhner, die auf dem Marktplatz oder an der Hauptstraße gewartet haben auf Arbeit, dass irgendjemand vorbeikommt und ihnen für diesen Tag Arbeit gibt. In Afrika ist es teilweise auch noch so, Südafrika, wenn man morgens losfährt, stehen oder sitzen da Leute an der Straße in der Hoffnung, dass sie irgendjemand mitnimmt und ihnen eine Arbeit gibt. Beispiel, dass sie im Garten arbeiten oder am Baum mithelfen oder solche Dinge. Und diese Tagelöhner, wie der Name schon sagt, die haben sich so von Tag zu Tag durchgewurschtelt. Die brauchten die Arbeit, um ihre Familie heute zu ernähren. Und jetzt ist Erntetag im Weinberg. Und der Gutsherr will seine Ernte, die ganze Ernte an diesem Tag einbringen. Vielleicht ist der Wetterbericht auch schlecht für den nächsten Tag, wissen wir nicht. Auf jeden Fall früh morgens geht er raus, um sich Arbeiter, Erntehelfer für die Ernte zu holen. Erste Stunde wäre Sonnenaufgang, 6 Uhr morgens. Und was denkt ihr, welche Arbeiter hat er sich zuerst geholt? Wahrscheinlich die Besten, oder? Wahrscheinlich die Angesehensten, die Fachkräfte, die mit Erfahrung, die stark ausgesehen haben, die einen guten Ruf haben, hey, das ist ein guter Arbeiter, die wird er wohl zuerst eingesammelt haben für seinen Weinberg. Vers 2, nachdem er aber mit den Arbeitern um einen Denar den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Das heißt, er hat sie für den ganzen Tag angestellt. Sie haben einen Arbeitsvertrag bekommen, würden wir heute sagen. Sie sind übereingekommen für einen Denar. Und das war ein fairer Tageslohn. Handschlag, die Arbeiter waren einverstanden. Versetzt euch jetzt in diese Situation von diesem Tagelöhner. Du hast gewartet auf Arbeit, du hast Arbeit gefunden, du hast einen fairen Vertrag mit einem fairen Lohn bekommen, du wirst gut bezahlt werden, das heißt, ihr werdet heute Abend essen. Wie geht's dir? Du freust dich, ja? Und Mann, wenn ich heute Abend heimkomme, die Frau wird sich freuen, die Kinder werden sich freuen. Super, danke Herr. Bist gut drauf. Preis dem Herrn, der Herr hat mir einen ganzen Tag Arbeit geschenkt. Ich werde bezahlt. Und gehst gut gelaunt an die Arbeit. Und wenn die Trauben geerntet wurden, war es wichtig, dass es auch schnell ging. Ein paar Tage später kann schon die Qualität vermindern oder ein Unwetter am nächsten Tag könnte die Ernte zerstören. Und so geht der Gutsherr nach ein paar Stunden später wieder nachsehen, wie es so läuft. Und er erkennt, diese Jungs, die er hier frühmorgens angestellt hat, die werden es nicht alleine schaffen. Also ging er wieder auf den Marktplatz. Vers 3. Als um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt müßig stehen. Und zu diesen sprach er, geht auch ihr hin in den Weinberg. Und was recht ist, werde ich euch geben. Sie aber gingen hin. Also er ging wieder auf den Marktplatz. Jetzt ist es 3 Stunden später, so 9 Uhr morgens in etwa. Und fällt euch ein Unterschied zur ersten Gruppe auf? Ja, genau. Mit dieser zweiten Gruppe von Erntehelfern hat er keinen festen Arbeitsvertrag festgeschrieben, keinen festgeschriebenen Lohn. Aber er sagt, ich werde euch geben, was fair ist, was recht ist. Also er verspricht sie, fair zu bezahlen, und sie vertrauen ihm und gehen an die Arbeit. Und dann mittags zur Hälfte des Tages überprüft der Gutsherr wieder, wie es so weitergeht, wie weit sie gekommen sind. Und um 15 Uhr nochmals, und er merkt, er braucht noch mehr Helfer. Er sieht, er ist ein guter Geschäftsmann. Er versucht es zuerst mit wenigen zu schaffen, und dann, wenn er merkt, nee, er braucht noch mehr, dann holt er immer noch mehr Arbeitskräfte dazu. Wenn es nicht langt, dann justiert er nach. Also wieder ging er hinaus, Vers 5, um die 6. und die 9. Stunde und machte es ebenso. Als er aber um die 11. Stunde, jetzt ist es 5 Uhr nachmittags, hinausging, fand er andere stehen und spricht zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagten zu ihm, weil uns niemand eingestellt hat. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Warum denkt ihr, wurden die nicht eingestellt? Ja. Es waren wahrscheinlich die unattraktivsten Arbeiter, die da rumgestanden sind auf dem Marktplatz und auf Arbeit gewartet haben. Die Ungelernten, die Alten, Menschen vielleicht mit irgendeiner Einschränkung. Also ich stelle mir vor, dass die so gebückt dastehen oder dass dem einen vielleicht ein paar Finger fehlen oder dahin humpeln. Und Jesus sagt zu ihnen, geht auch ihr hin, oder nicht Jesus, aber dieser Hausherr sagt zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg. Was ist jetzt mit denen, denen wird gar nichts versprochen, gell? Es ist 17 Uhr, es ist eine Stunde vor Feierabend, eine Stunde vor Sonnenuntergang, also so kurz vor knapp. Die Jungs müssen froh sein, wenn sie überhaupt noch Arbeit kriegen. Die haben auch wahrscheinlich überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass sie noch Arbeit kriegen. Die haben wahrscheinlich gedacht, okay, heute ist ein mieser Tag, heute ist ein Fasttag für uns als Familie. Waren schlecht drauf, haben gedacht, oh nein, jetzt muss ich heimgehen und meiner Frau erzählen, dass es heute wieder nichts zu essen gibt. Ich bin halt ein Loser, gell? Die Frau wird enttäuscht sein, die Kinder werden weinen. Vielleicht muss ich rübergehen, den Nachbarn anschnorren, hoffentlich wird mir der was leihen und barmherzig sein. Nicht sehr erbaulich für den Selbstwert, gell? So eine Situation. Haben sich wahrscheinlich als Loser gefühlt. Und wird hier gar nicht gesagt, ob der Gutsherr sie wirklich noch gebraucht hat oder nicht. Vielleicht hat er sie auch einfach aus Barmherzigkeit noch angestellt. Und ich möchte an dem Punkt alle Selbstständigen und Arbeitgeber unter uns ermutigen. Das ist ein wunderbarer, ein wertvoller Dienst, wenn du einem Menschen Arbeit geben kannst. Das ist ein geistlicher Dienst, das ist ein Gottesdienst. Wir wissen aus der Sozialforschung, dass Langzeitarbeitslosigkeit Menschen psychisch kaputt macht. Ich weiß es ein Stück weit aus meiner eigenen Erfahrung, wie es ist, als ich so vor 23 Jahren zuerst nach Grünstadt kam, habe ich so fast ein halbes Jahr gesucht, um einen Nebenjob zu finden, um mich irgendwie am Leben zu erhalten. Ich habe so um die 100 Bewerbungen geschrieben, Bewerbungsgespräche geführt und habe nichts bekommen außer Absagen. Das nagt schon an dir. Das ist ganz richtig, ich habe nicht nur Absagen bekommen, ich habe so nach 5, 6 Monaten habe ich eine Zusage gekriegt, so für einen totalen Karrierejob in einem großen Unternehmen in Mannheim. Und ich hatte eigentlich auch ein Arbeitsangebot dann gekriegt aus Wien, ein tolles, da habe ich mich gar nicht beworben. Das war wegen dem Nebenjob, den ich als Student hatte. Aber ich habe diese Jobs nicht angenommen, weil da hätte ich die Gemeindearbeit an den Nagel hängen müssen. Denn offensichtlich Wien wäre zu weit weg und der andere Job wäre wahrscheinlich so ein 60-Stunden-Job in der Woche gewesen. Da wäre keine Zeit geblieben. Also habe ich es abgelehnt. Das war auch halbwegs schwer, dieser Schritt. Und dann habe ich so, wie gesagt, so nach einem halben Jahr ungefähr so einen Hilfsarbeiterjob gefunden. 1, 2 Tage in der Woche, der gepasst hat. Ich habe übrigens, glaube ich, diese Woche so mein 20-jähriges Pastorenjubiläum hier in unserer Gemeinde. Vor 20 Jahren hat es Gott mir die Gemeinde übergeben. Die Zeit ist schnell vergangen, gell? Wie im Flug. Ist verrückt, gell? Kommt mir gar nicht so vor. Aber der Punkt, den ich machen will, ist, es ist ein Segen, wenn wir Menschen Arbeit geben können. Und Arbeit ist wichtig. Gott ist ein Arbeiter, er ist ein Schöpfer und er hat uns in seinem Bild geschaffen. Und deswegen war so eins der ersten Dinge, die er den Menschen gesagt hat, nachdem er gesagt hat, sei fruchtbar und vermehrt euch, hat er gesagt, jetzt geht hin und macht euch die Erde untertan. Geht hin, arbeitet. Und dann später hat er gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten und einen Tag sollst du ruhen. Arbeit ist wichtig für uns, wir brauchen das. Denk dran, wenn du dir manchmal denkst, oh, mir geht es jetzt gerade auf den Keks, auf die Arbeit zu gehen. Aber sei dankbar, es ist wichtig, es ist gut für uns. Und wir wollen alles, was wir tun, alle unsere Arbeit für den Herrn tun. Im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 23 heißt es, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Also tu deine Arbeit als Anbetung, als Gottesdienst. Er wird dich belohnen. Und schau nicht auf Menschen, vergleich dich nicht mit anderen Menschen, was sie können oder was sie nicht können, oder was sie dafür bekommen für ihre Arbeit oder nicht bekommen. Schau einfach auf Gott. Tu alles für ihn. Und dann spricht er weiter zu den Arbeitgebern und sagt, bezahlt euren Arbeitnehmern, was angemessen und richtig ist. Einen fairen Lohn. Und er sagt auch ihnen, weil auch ihr einen Herrn im Himmel habt, also auch ihr schaut auf den Herrn. Das ist euer Gottesdienst, das ist eure Anbetung. Heiße Frage, was ist ein fairer Lohn? Heiß diskutiert, heiß umstritten, was ist ein fairer Lohn? Gar nicht kompliziert eigentlich, wenn wir biblisch denken. Denkt an Matthäus 7, Vers 12, Lukas 6, Vers 31. Da hat Jesus gesagt, behandelt andere Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Also, als Arbeitgeber versetz dich in deinen Arbeitnehmer und bezahl deinen Arbeitnehmer so viel, wie du, wenn du er wärst, mit derselben Qualifikation, mit demselben Fleiß, mit einem guten Gewissen vor Gott, als angemessen erwarten würdest. Und Arbeitnehmer, versetz dich in deinen Arbeitgeber und verlang nur so viel, wie du einem von dir mit gutem Gewissen vor Gott angemessen bezahlen würdest, wenn du die Firma führen würdest. Wäre das nicht toll, wenn alle Jesus nachfolgen würden und so leben und denken würden? Es wäre so einfach. Wir bräuchten keine Gewerkschaften mehr, wir bräuchten keine Tarifverhandlungen, es gibt keine Streiks, es gibt keine Arbeitskämpfe. Wie jeder Streit sind das Ausflüsse von unserer sündigen Natur, von unserer Gefallenheit, von der Habgier der Menschen. Aber zurück zu unserem Gleichnis. Wir haben 5 Gruppen von Erntehelfern, die unterschiedlich lang arbeiten. Die ersten arbeiten 12 Stunden lang, inklusive Mittagspause. Wissen wir jetzt nicht, wie viel Pause die genommen haben. Und dann die jeweils nächsten, immer jeweils 3 Stunden weniger, bis zu den letzten, die haben gerade mal 1 Stunde gearbeitet. Lasst uns weiterlesen im Vers 8. Als es aber Abend geworden war, spricht der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und zahle ihnen den Lohn, angefangen von den Letzten bis zu den Ersten. Im Alten Testament, im alttestamentlichen Gesetz der Tora, war es vorgeschrieben, dass die Tagelöhner täglich bezahlt wurden. Die haben von der Hand in den Mund gelebt. Und der Herr sagt hier, ich möchte, dass du die Letzten zuerst bezahlst und dann in der Reihenfolge von den Letzten bis zum Ersten diese verschiedenen Gruppen. Und jetzt wird es wirklich interessant. Versetzt euch in diese Arbeiter. Vers 9. Und als die um die 11. Stunde Eingestellten kamen. Erinnert euch, das waren die, die nur 1 Stunde gearbeitet haben und das waren eigentlich die Lahmen, die Alten, die Kranken, die Loser eigentlich. Da empfingen sie je 1 Denar. Boah, einen ganzen Tageslohn, für einen ganzen Tag, für eine Stunde Arbeit. Ja, amazing grace. Wie großzügig dieser Gutsherr ist. Und der ist natürlich ein Bild für unseren Herrn. Wie großzügig unser Herr ist. Er hat sie total beschenkt. Er hat ihnen bezahlt weit über das hinaus, was sie verdient hätten. Und jetzt versetzt euch in die, die um 6 Uhr morgens angefangen haben. Die den ganzen Tag 12 Stunden lang gearbeitet haben. Was denkt ihr, als die Jungs, die erst um 17 Uhr angefangen haben, einen Denar bekommen, einen ganzen Tageslohn? Was denkt ihr? Sag mal 100 Euro für uns so umgelegt vielleicht. Was denkt ihr? Mama mia! Wir werden so um 1200 Euro bekommen für den Tag. So viel wie normalerweise für 2 Wochen schaffen, an einem Tag. Und dann lasst uns weiterlesen. Vers 10, als aber die ersten kamen, meinten sie, dass sie mehr empfangen würden. Und auch sie empfingen jeder je einen Denar. Einen Tageslohn. Den vertraglich vereinbarten, fairen Lohn. Die bekommen das, was ihnen zusteht. Okay, versetzt euch in diese Arbeiter. Was haben die gedacht? Was haben die gesagt? Was würdest du denken? Was würdest du sagen? Preis dem Herrn. Was für ein wunderbarer Herr. Der ist so treu, der ist so verlässlich, der ist so gut. Ich habe einen fairen Tageslohn bekommen. Und die anderen, die viel weniger gearbeitet haben als ich, die haben sogar noch viel mehr bekommen. Boah, ich freue mich für sie, was für ein freigebiger, guter Herr. Ich weiß, ihr würdet das alle denken als Nachfolger Jesu. Ich weiß, ihr würdet Gnade feiern. Ich hätte auch nichts anderes erwartet von euch. Aber lasst uns mal schauen, wie komisch diese Tagelöhner der ersten Gruppe reagieren. Vers 11. Als sie den aber empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last des Tages und der Hitze getragen haben. Die kriegen dasselbe wie ich. Ich war der Erste im Weinberg. Ich habe hart gearbeitet. Es war heiß, die Hitze des Tages. Ich dien dir schon so lange treu. Und jetzt machst du die mir gleich. Die haben dir nur kurz gedient. Die sind 11 Stunden rumgestanden und haben nichts getan, während wir hart gearbeitet haben. Und überhaupt, wahrscheinlich haben es die überhaupt nicht verdient. Die sind totale Loser, das sind die Letzten, die sind es einmal wert, eingestellt zu werden. Und du hast sie uns gleich gemacht, den Glorreichen der ersten Stunde. Du hast sie beschenkt und uns nicht. Eifersucht. Neid. Lass uns das mal als Unbeteiligte so ganz von außen betrachten. Ist das nicht eine total hässliche, böse Einstellung? Dir geht's gut, du hast alles, alles ist gerecht, alles ist fair, niemand ist unfair zu dir, alles ist gut. Du hast bekommen, was du verdient hast. Du hast bekommen, was ausgemacht war. Der Herr hat dich pünktlich bezahlt. Normalerweise wärst du total happy am Ende dieses Tages, total glücklich. Du hast alles, was du brauchst. Und jetzt passiert was, was alles verändert. Und was ist das? jemand anderer kriegt mehr als du. Oder dasselbe für weniger Arbeit. Jemand anderer wird befördert, wird der Dienstleiter ohne du. Jemand anderer wird beschenkt, kriegt ein Bonbon oder eine Freikarte oder 100 Euro, wie hier. Oder der Kollege, der erst kurz bei der Firma ist und viel weniger getan hat, wird genauso wie du zur Weihnachtsfeier eingeladen und bekommt dasselbe Geschenk wie du oder denselben Bonus wie du. Oder ihr seid gleich gut in Mathe, du und dein Kumpel, dein Mitschüler, und aus irgendeinem Grund kriegt der eine 1 und du eine 2. Und der wird gelobt und ich nicht. Oder wir fahren beide ins Radar und aus irgendeinem Grund kriege ich einen Strafzettel und der kriegt keinen. Und was passiert? Eigentlich alles gut für dich, aber was passiert? Plötzlich wirst du unglücklich, zornig, eifersüchtig, neidisch, böse. Warum? Weil meinem Bruder oder meiner Schwester oder meinem Kollegen, meinem Mitschüler etwas Gutes getan wird. Weil er oder sie beschenkt wird. Weil sie Gnade bekommen. Und ich bin sauer deswegen. Ist das nicht super böse? Ist das nicht total falsch? Ist das nicht eine der hässlichsten Manifestationen unseres Gefallenseins? Mir geht's gut, aber ich bin schlecht drauf, einfach weil der andere was Gutes bekommt. Das Traurige ist, ich sehe es nicht nur in diesem Gleichnis, ich sehe es auch in unserer Gemeinde. Ich sehe es auch in meinen Kindern. Ist nicht fair, sagen die ständig, ist nicht fair. Kriegt ein Bonbon, ich habe nur 1 bekommen. Ist nicht fair. Sie ist auf eine Party eingeladen und wir nicht. Jetzt schmoll ich. Warum? Weil die Schwester was Gutes bekommen hat. Aber wisst ihr, was mich am meisten stört? Am meisten stört mich, dass ich diese Tendenzen auch in mir, in meinem eigenen Herzen finde, solche Gedanken, solche Gefühle entdecke. Und Brüder und Schwestern, es ist hässlich. Es ist falsch, es ist böse, es ist Sünde. Es passt nicht zu Jesus, es passt nicht zu einem Jünger Jesu. Es muss raus aus unserem Leben. Wir müssen diese Eifersucht, diesen Neid, diese falschen Gedanken als Sünde bekennen. Das heißt, damit übereinstimmen, dass es falsch ist, wenn immer wir es entdecken bei uns, und wir müssen Jesus bitten, dass er uns vergibt und dass er uns verändert. Seht ihr, das passt nicht zu ihm. Es betrübt den Heiligen Geist. Jakobus 3, Vers 14. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, dann kommt es nicht von oben, von Gott, sondern es ist irdisch, sinnlich, teuflisch, sagt uns Jakobus. Galater 5 sagt uns, es ist die Frucht des Fleisches, das heißt dieses alten Menschen, der wir vor Jesus waren. Und Galaterbrief heißt es, wenn wir erfüllt sind davon, dann können wir das Reich Gottes nicht erben. Also es muss raus. Im Jakobusbrief heißt es weiter, wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Es bringt Streit, Entzweiung, Spaltung. Und Leute, wenn wir dieses Böse in unserem Herzen wachsen lassen, dann bringt es sehr reale schlechte Frucht in unserem Leben. Das ist so. Deswegen sagt uns Gott in der Bibel, dass wir solche Gedanken gefangen nehmen sollen, unter den Gehorsam, unter Jesus Christus bringen sollen, im 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Sie es nicht weiterdenken, nicht weiterlaufen lassen, solche Gedanken, sondern bloßstellen, bekennen, richten, sozusagen sagen, das ist falsch, das ist Sünde, das muss raus aus meinem Leben und dass ich es durch seine Einstellung ersetze. Denn wenn ich diese Dinge laufen lasse in meinem Leben, dann wäre ich bitter und böse und es wird sehr, sehr zerstörerisch sein in meinem Leben und in meinen Beziehungen. Petrus schreibt uns im 1. Petrus 2, Vers 1, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und alle Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Das passt nicht zu Jesus, das passt nicht zu einem Kind Gottes. Ist Frucht von Gefallenheit, auch Frucht von Gesetzlichkeit. Wann schreien wir denn unfair? Wann schreien wir das? Wenn wir denken, jemand hat es nicht verdient. Oder ich habe was Besseres verdient. Und wenn wir in diesen Kategorien von etwas verdienen oder etwas nicht verdienen denken, dann nennen wir das Gesetzlichkeit. Ich denke, wir könnten uns gut einen Pharisäer vorstellen, der unterm Kreuz Jesu steht. Einer, der viele gute religiöse Werke geleistet hat, der asketisch lebt, der versucht, das Gesetz Gottes, das Gesetz des Mose bis auf das i-Tüpfelchen zu halten. Ein Heiliger, ein Selbstgerechter. Und ich kann mir vorstellen, wie so ein Pharisäer unter dem Kreuz steht und hört, wie Jesus zu diesem Mörder, zu diesem Verbrecher, diesem Schwerverbrecher, der neben ihm hängt und der ihn gerade angefleht hat, sei du mir gnädig, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, noch heute wirst du gerettet sein. Ich kann mir vorstellen, wie dieser Pharisäer da steht und sagt, das ist nicht fair. Gott, ich habe dir so lang gedient, ich war dir so lang treu. Und hier ist dieser Verbrecher, der kurz vor knapp von der Schippe springt, sozusagen, auf den Zug aufspringt, des Gerettetseins. Nee, das ist nicht fair. Genau, es ist nicht fair. Es ist Gnade. Unverdiente Gunst. Und viele Religiöse haben ein Problem mit Gnade. Sagen, nee, das ist zu einfach, nur Jesus anzuvertrauen und dann bist du gerettet. Das ist zu einfach. Muss er noch mehr tun. Aber wenn Gott uns das geben würde, was wir verdient haben, dann würden wir alle die Hölle bekommen. Das ist das, was wir uns redlich verdient haben. Aber Gott sei Dank geht Gott nicht nur auf der Basis von Gerechtigkeit oder Verdienst mit uns um, sondern auf der Basis von Gnade. Nicht auf der Grundlage von dem, was wir getan haben oder nicht getan haben, sondern auf Grundlage von dem, was Jesus für uns getan hat. Epheser 2, Vers 8, aus Gnade seid ihr errettet, aus Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Errettung ist Gottes Geschenk. Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Vergebung, Gnade, dass wir mit ihm leben können, versöhnt leben können mit unserem Gott, in einer Beziehung mit ihm. Und wenn wir auf die Schnauze fallen, dann schenkt er uns Gnade, dass wir wieder aufstehen können und Vergebung und dass wir weitergehen können. Wir bekennen es ihm einfach, ja, das war Sünde, das ist falsch, das muss raus aus meinem Leben. Wir dürfen seine Vergebung empfangen dafür. Danke, Jesus, dass du dafür gestorben bist und ich darf aufstehen und weitergehen. Und wenn ich wieder hinfall, dann hat er nochmal Gnade für mich. Gnade über Gnade für Jede Situation, die wir alleine nicht meistern können, hat er Gnade und dann noch mehr Gnade und dann wieder noch mehr Gnade. In den Klageliedern heißt es, Kapitel 3, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Und während wir so aus seiner Gnade leben und aus seiner Gnade mit ihm gehen, dann merken wir, hoppala, ich sündige ein bisschen weniger. Dann merken wir, er hat mich verändert. Römerbrief heißt es, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und da merken wir, er hat mich verändert. Ich wäre ein bisschen barmherziger, ein bisschen gnädiger mit meinen Mitmenschen. Mehr wie er. Und Leute, das ist Erlösung. Dass wir mehr werden wie Jesus. Warum? Weil er so gnädig zu uns ist. Und es färbt hoffentlich ab auf unser Leben, die wir mit ihm gehen. Aber in dem Maße, in dem wir noch eifersüchtig und neidisch sind, zeigt es uns eigentlich, dass wir noch gesetzlich geprägt sind. Wir freuen uns nicht an der Gnade. Wir freuen uns nicht, wenn andere beschenkt werden. Wir freuen uns an Gnade für uns, aber nicht an Gnade für die anderen. Und das ist total böse. Das muss raus. Jesus will uns da verändern. Vers 13. Er antwortete und sprach zu einem von ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Habe ich dir nicht gegeben, was vereinbart war, was du verdient hast? Da ist überhaupt nichts Unfaires dran an dem, was der Herr hier tut. Und er sagt, nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten geben, wie auch dir. Das ist Gottes Herz. Er ist gnädig, er ist freigebig, er liebt es zu beschenken. Auch die zu beschenken, die es nicht verdient haben. Und seht hier, er beschenkt die, die wissen, dass sie es nicht verdient haben. Nicht die Selbstgerechten, die glauben, dass sie es verdient haben. Sieht, er legt hier diesen Gesetzlichen nicht nochmal 100 Denare drauf, als sie sich beschwert haben. Sagt einfach, du hast das gekriegt, was du verdient hast, was vereinbart war. Also geh hin. Nimm das Deine und hau ab. Ich will diesem Letzten genauso viel geben wie dir. Ich will. Das ist der Grund für Gottes Gnade. Das ist einfach in ihm. Nicht in mir oder dir, was wir geleistet haben oder nicht geleistet haben. Du hast das nicht verdient. Er will dich beschenken, einfach weil er gut ist. Einfach weil er will. Er ist ein gnädiger Herr. Und dann sagt, ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Ja, natürlich. Ist sein Besitz. Gott gehört alles, inklusive uns, gell? Heißt, er kann damit tun, was immer er will. Oder blickt dein Auge böse, weil ich gütig bin? Das Auge steht oft bildlich für das Herz, für die Herzenseinstellung. Und ein böses Auge, das war so eine Phrase, die sie hatten, so ein Ausdruck für Eifersucht eigentlich, Neid, Habsucht, diese Dinge. Blickt dein Auge böse. Seht ihr, Neid, Eifersucht ist böse, sagt uns Jesus. Blick dein Auge böse, weil ich gütig bin. Der Anlass ist Gottes Güte. Der Anlass ist Gnade. religiöse, gesetzliche Menschen können Gnade nicht ausstehen. Und dann sagt Jesus zum Abschluss, Vers 16, so werden die Letzten Erste und die Ersten Letzte sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Gott ruft alle Menschen zu Jesus, aber er wählt nur die aus, die ihn auch annehmen, die sich beschenken lassen, sich ihm anvertrauen. Die Grundaussage dieses Gleichnisses ist es, Gott wirkt auf der Grundlage von Gnade, nicht auf der Grundlage von Verdienst oder von Position mit uns Menschen. Wer sind die Letzten oder die Ersten in diesem Gleichnis? Vielleicht spricht er im Kontext von diesem reichen jungen Obersten, der wahrscheinlich ein Pharisäer war, im Vergleich zu Petrus. Vielleicht spricht er allgemein über diese selbstgerechten Pharisäer im Vergleich zu den einfachen Leuten, zu den Zöllnern und Sündern. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn weiß der Vater den eifersüchtigen Bruder zurecht. Und auch das spricht er zu den Pharisäern, dieses Gleichnis. Vielleicht ist die weitere Anwendung auch die Juden im Kontrast zu den Heiden, die schon jahrhundertelang dem Herrn dienen und die Heiden, die dann kurz vor knapp dazukommen und einfach beschenkt werden aus Gnade. Vielleicht spricht es, manche denken, über Menschen, die früher oder später zum Herrn kommen und gerettet werden. Vielleicht ist es aber auch eine Warnung an den Petrus vor Gesetzlichkeit. Petrus, der gesagt hat, was ist mit mir, was werde ich bekommen? Als sekundäre Empfänger ist es ganz sicher auch ein Wort an uns. Eine Warnung vor Gesetzlichkeit, eine Warnung vor Neid und Eifersucht, eine Ermutigung, stark zu sein in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und erinnert euch dran, wahre Größe sieht anders aus als in der Welt im Reich Gottes. Die wahrlich Großen sind die, die demütige Diener sind für Jesus an den Mitmenschen. Darüber werden wir im nächsten Abschnitt sprechen. Da ist eine wunderbare rote Linie, die sich hier durchzieht. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Und Herr, ich möchte mal behaupten, dass du da den Finger auf den wunden Punkt bei allen von uns legst. Herr, wir alle kämpfen wohl mit Neid und Eifersucht, manchmal einfach mit diesem falschen, bösen, schlechten Denken. Und Vater, wir wollen dir heute unsere Herzen hinhalten und bitten, dass du operierst durch deinen Geist, durch dein Wort an unserem Herzen heute. Wir erkennen, wie wunderbar gnädig du bist. Das haben wir im Abendmahl gefeiert. Du bist vergeben, du bist gütig, du gibst uns so viel mehr, als wir je verdient haben. Und so möchte ich dich bitten, Herr, mach du auch uns zu gnädigen, barmherzigen Menschen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.